ARD.
Es ist überhaupt gar nichts passiert.
Und wenn doch, dann haben wir nichts damit zu tun.
So ungefähr muss Kanzler Merz das gemeint haben, als er letzten Sonntag im Sommerinterview mit der ARD sagte:
Ich habe da gehört, dass auf Social Media alle möglichen Theorien bis hin zu Verschwörungstheorien verbreitet worden sind. Also dies ist hier keine rechte Verschwörung. Jedenfalls sind wir nicht Teil davon, wenn sie denn überhaupt stattgefunden hat.
Wovon er sprach, war die gescheiterte Wahl einer neuen Richterin für das Bundesverfassungsgericht. Diese Wahlen geschehen normalerweise geräuschlos langweilig, aber dieses Mal nicht. Dieses Mal gab es im Vorfeld eine beispiellose Hetzkampagne gegen eine bis dahin weitgehend unbekannte Juristin aus Potsdam.
Ihren Anfang nahm diese Kampagne aus falschen Behauptungen mit einem Artikel in einem rechten Newsportal. Ihr Ende fand sie im Bundestag.
Was war da los? Und war das nur die erste Kampagne von vielen?
Das sind nur zwei unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und wir diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der letzten 7 Tage.
Denn wir sind gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Auch bei der Frage, ob wir wirklich alle nur dann frei sind, wenn auch die weibliche Brust frei ist.
Wir haben uns in etwa ab den 30ern in Deutschland und auch in den USA daran gewöhnt, dass Männer oben ohne gehen. Und wir können uns genauso daran gewöhnen, dass alle Geschlechter oben ohne gehen.
Nach dem Motto, no nipple is free until all nipples are free. Es ist Sommer und auch wenn es ab und zu mal regnet, begegnen uns im Park beim Joggen, beim Flanieren durch die heiße Stadt oder auf den Festivals die freien Oberkörper der Männer. Ganz, ganz selten nur die freien Oberkörper der Frauen. Ist das ganz normal?
Auch darüber sprechen wir diese Woche bei 7 Tage wach. Und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr ihn noch nicht bewertet habt, dann freuen wir uns, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt und 5 Sterne verteilt und am besten auch den Podcast abonniert.
Die allermeisten von uns kriegen das nicht mal am Rande mit, wenn Richter am Bundesverfassungsgericht neu gewählt werden. Und jetzt haben aber doch alle in dieser Woche mitbekommen, dass es da eine Rechtswissenschaftlerin mit einem Doppelnamen gibt, die eigentlich neue Bundesverfassungsrichterin werden sollte, aber die manche auf einmal für viel zu linksradikal dafür halten.
40.000 Posts hat es auf X zu der Juristin gegeben, bevor die Wahl losgehen sollte, und fast nochmal so viele E-Mails an Abgeordnete mit der Aufforderung, auf keinen Fall die von der SPD aufgestellte Kandidatin zu wählen. Frauke Brosius-Gersdorf. Vorher war sie eine angesehene Juristin mit Lehrstuhl an der Uni Potsdam und plötzlich ist sie angeblich Linksaktivistin, Opfer einer Schmutzkampagne.
Ein solches Desaster hat es in der Geschichte der Wahlen zum Bundesverfassungsgericht in diesem Hohen Haus noch nicht gegeben. Und die Verantwortung dafür tragen in allererster Linie Sie, Jens Spahn, und auch Sie, Herr Merz.
So sagt es die Grüne Britta Hasselmann im Bundestag, nachdem die CDU die geplante Richterwahl letzten Freitag abgesagt hat, wo eigentlich drei bereits auserkorene neue Kandidatinnen und Kandidaten fürs Bundesverfassungsgericht offiziell vom Bundestag gewählt werden sollten.
Abgesagt, weil die CDU fand,
dass die jeweiligen Kandidaten für das Amt eines Richters oder einer Richterin am Bundesverfassungsgericht über jeden fachlichen Zweifel erhaben sind. Und das ist aus unserer Sicht nun nicht mehr vollständig gegeben.
So sagte Steffen Bilger, CDU, und gemeint war natürlich die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Und diese Zweifel, die kamen auf nach einem zweiwöchigen medialen Dauerfeuer aus den sozialen Medien. Und zwar zuerst aus rechten Online-Medien, die dann Posts in Social Media und schließlich sogar Artikel in seriösen konservativen Medien angestoßen haben. Für die Abgeordnete Carmen Wegge von der SPD war die Sache klar, die Kandidatin muss natürlich trotzdem bleiben.
Wir können es einfach nicht zulassen, dass rechtsextreme Medien und Personen die Macht haben, in diesem Land die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts zu torpedieren und dabei dann auch noch erfolgreich sind.
Was war das also für eine Kampagne und wie geht es jetzt weiter?
Eine angesehene Juristin, also kann man sagen, Frauke Brosius-Gersdorf, steht im Zentrum ja dieses Richterinnen-Wahl-Debakels. Vielleicht sagst du, Christoph, nochmal eben genau Frauke Brosius-Gersdorf, wer das ist, wo die herkommt.
Ja, also Mitte 50, lehrt öffentliches Recht an der Uni Potsdam. Davor war sie Dekanin der Jurafakultät in Hannover. Sie war Mitglied am Sächsischen Verfassungsgericht für 9 Jahre, hat im Auftrag der Bundesregierung an einem Gesetzesentwurf zu Schwangerschaftsabbrüchen mitgearbeitet und wurde eben zuletzt von der SPD als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht aufgestellt und auch vom Wahlausschuss dafür bestätigt.
Soweit so normal. Zwei weitere Kandidaten sollten auch gewählt werden da in einem Zuge. Aber dann hagelte es öffentliche Kritik an Ambrosius Gersdorf von Kirchenvertretern, weil sie angeblich dem ungeborenen Leben das Lebensrecht absprechen würde. Dazu Stimmen aus der CDU-CSU, die ihre Position auch bei Themen wie Impfungen oder Gendersprache plötzlich für viel zu radikal hielten. Bis hin zum Tag der anberaumten Wahl, bei der die Union-Bundestagsfraktion dann wegen des Unmuts in der Fraktion über die Personalie die Wahl abgeblasen hat.
Ey, und da war der Schaden ja schon groß, ne? Das gab es noch nie. Die SPD stinkt sauer, dass die Unionsfraktion die Wahl blockiert. Alle Augen wieder auf den schon angeschlagenen Jens Spahn. Warum hat der die Fraktion nicht im Griff?
Warum hat der die nicht im Griff?
Warum sind auf einmal so viele Unionsabgeordnete gegen diese bereits bestätigte Kandidatin? Und dann der eigentliche Hammer, dieser Think Tank Polysphere, war mir völlig neu, kommt mit einer Online-Medienanalyse um die Ecke, die zeigt, dass was hier gerade passiert ist, das ist das Ergebnis von einer Kampagne von rechts außen gegen diese SPD-Kandidatin.
Ja, ich finde, das ist eigentlich der spannende Kern daran. Drösel das mal auf. Also was genau da los gewesen
ist. Also laut dieser Medienanalyse von Polysphere gab es schon am 1. Juli einen Artikel bei einer rechten Online-Seite namens Apollo News. Die haben dann einen ganzen Strauß von Aussagen von Ambrosius Gersdorf genommen und verzerrt und aufgepeitscht und damit Stimmung gemacht. Sie sei in der Pandemie für eine Impfpflicht gewesen, wolle Abtreibung komplett legalisieren, sie wolle das Grundgesetz durchgendern, die AfD verbieten, das Kopftuch aber nicht verbieten.
Aber es ist also aus dem Zusammenhang gerissen, A und B völlig überzogen. Ne? Also sie hat zu all diesen Themen sich geäußert und sie hat ja auch liberale Position, aber sie hat nicht diese Radikalen, die ihr untergeschoben
haben. Genau, also wenn du halt dann nachschaust, was war denn da wirklich, dann geht es immer um eine juristische Auslegung der Themen, die sie da bearbeitet. Also sie sagt zum Beispiel, es gibt Gründe anzunehmen, dass die volle Menschenwürde des Grundgesetzes erst ab Geburt gilt. Aber das ist was völlig anderes, als zu behaupten, Abtreibung bis zum 9. Monat ist okay. Und das sagt sie auch nicht. Und so ist das bei all diesen Themen. Es ist am Ende ein Ausloten von, was besagt das Gesetz, wie ist das zu verstehen? Also eine juristische Einschätzung, die sie da anbietet. Und sie selbst hat sich bei Markus Lanz am Montag dann so verteidigen müssen.
Ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch kein Geheimnis, das kann ja jeder nachlesen. Also mein wissenschaftliches Wirken gibt ja gar keinen Anlass zu Missverständnissen.
So, aber dieses rechte Newsportal hat die Stellungnahmen von Ambrosius Gersdorf auf Kulturkampf getrimmt, muss man sagen, oder? Mhm. Und von da ging es dann weiter in andere rechtspopulistische Medien, zu News, zu Kompakt, die üblichen Verdächtigen. Das sieht man ja auch in dieser Polysphere-Analyse, die du auch schon erwähnt hast. Ne? Da kannst du an der Grafik richtig nachvollziehen, wie das Tag für Tag immer mehr Posts werden und wie die sich auf ein Thema so langsam einschießen, nämlich Schwangerschaftsabbrüche. Und das wurde dann zum Hauptaufreger für die Abgeordneten der Union.
Ja, das ist wirklich eindrücklich zu sehen. Das verlinken wir euch in den Shownotes, den Link zu dieser Analyse. Mhm. Und das Ganze, muss man am Ende sagen, ist ein echter politischer Erfolg für die neue Rechte, die dahinter steht, sagt Christiane Florin, Journalistin, Kollegin beim Deutschlandfunk, die sich auch diese Medienanalyse vom Think Tank Polysphere genau angeschaut hat.
Es gab dann KI-generierte Inhalte auf Social Media, die die Juristin zu einer linken Aktivistin gestempelt haben. AfD-Politiker haben dazu aufgerufen, dass Leute an CDU-Bundestagsabgeordnete schreiben und sagen, diese Frau sei unwählbar. Und es gab schließlich auch eine Petition. Und dann, das war dann ein wichtiger Punkt, der nochmal viel verändert hat, dass seriöse Medien diese Vorwürfe aufgegriffen haben. Und natürlich ist es auch für die AfD ein ganz großer Erfolg, denn beschädigt sind ja gleich drei Institutionen. Bundestag, Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht.
Also der Vorwurf ist im Klartext, da sind Bundestagsabgeordnete auf Fake News reingefallen, oder?
So sieht es irgendwie banalerweise aus.
Ja. Was ich abgefahren finde, ist, dass CDU-CSU jetzt an ihren Bedenken festhalten. Also auch jetzt noch.
Naja, einige Abgeordnete. Und ich meine, die wurden vielleicht überzeugt oder haben sich das genauer angeschaut und finden jetzt, irgendwie doch wirklich zu liberal, diese Kandidatin.
Ja, aber das hätten sie vielleicht auch ohne die Kampagne gefunden, dass die zu liberal ist.
Wenn sie sich damit beschäftigt
hätten. So, und durch die Kampagne sind sie jetzt vielleicht darauf gestoßen worden, sich mit dieser Personalie zu beschäftigen.
Ja.
Aber auch, wenn sie sich ohne die Kampagne damit beschäftigt hätten, dann wäre vielleicht klar geworden, diese Richterin ist, obwohl sie allgemein als moderat gilt, für diese Abgeordneten ist sie
für so
zu
sehr
links.
Konservative, so. Ja.
Ja, und
aber
das,
die Kampagne geht halt einfach gar nicht.
Die Kampagne geht überhaupt gar nicht, natürlich. Aber man muss sagen, so eine Kampagne machen andere auch. Also solche Kampagnen machen auch Umweltschützer.
Aber nicht mit Fake News, nicht mit KI-Bots,
nein,
mit diesen gewaltigen Memes gegen eine Person.
So nicht. Weißt, aber ich meine, also überhaupt eine Kampagne zu machen, um solche Entscheidungen zu beeinflussen, das ist jetzt nichts, was irgendwie die neue Rechte da exklusiv hat. Aber um da einmal nochmal drauf zurückzukommen. Wenn einige Abgeordnete, wenn das klar war, dass deren Weltbild so ist, dass diese Kandidatin, ob mit oder ohne Kampagne, für die nicht tragbar ist, dann hätte die Union das erkennen müssen. Das, weißt du, dass sie einfach konservative Abgeordnete in ihren Reihen haben, für die diese Kandidatin am Ende...
Der Wahlausschuss hätte dann anders entscheiden müssen. Aber ich meine, das ist Jens Spahn dann,
Jens
oder?
Jens Spahn hätte das sehen müssen und hätte entweder die Kandidatin schon im Wahlausschuss verhindern müssen. Nochmal, nicht wegen der Kampagne, sondern weil seine Leute, die so oder Teile seiner Leute nicht akzeptabel gefunden hätten, also hätte er es entweder verhindern müssen, dass es zu dem Debakel kommt, oder er hätte seine Fraktion entsprechend zusammenhalten müssen, dass die alle sagen, okay, Zähneknirsch, wir nehmen diese Kandidatin.
Ja,
oder
das
nicht?
Hat ja die SPD auch angeprangert, dass sie immer da stehen und zähneknirschend Sachen abstimmen, von denen einige in der Fraktion sagen, eigentlich nicht, aber machen wir jetzt mal, weil haben wir vereinbart. Ja, genau. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, Der Spahn und auch die CDU und CSU-Bundestagsfraktion, die waren einfach komplett überrannt von dieser Art von Einflussnahme von außen. Also ich meine, das war wirklich zum ersten Mal hier so, dass nicht irgendwelche Gesetze oder politischen Posten so hart polarisiert umkämpft werden, sondern etwas, was eigentlich für ganz sachlich gehalten wird, wo es gar nicht so eine Riesendebatte geben kann, die Justiz. Und wo es vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, was die einzelnen Positionen der Richter hier oder da. Ja, aber nicht in dieser Form so. Mhm. Und hier ist aber das allererste Mal jetzt eine Personalie von der Justiz so angegriffen worden, die Richter eines Bundes- oder potenziellen Richter eines Bundesverfassungsgerichts.
Verstehe. Also man könnte ein bisschen Angst kriegen, dass das der Anfang von so einer Art von neuer ekelhafter politischer Auseinandersetzung ist, so diese Angriffe auf die Justiz, ne? Wie in Ungarn oder Polen, weißt du, dass die Gerichte so zum Politikum werden?
Ehrlich gesagt glaube ich, Ungarn, Polen ja, aber ich glaube die Rechten in Europa und gerade eben auch hier, die schauen in die USA, ganz klar. Also da hat Trump sich ja mit Richtern angelegt, die ihm nicht passen, hat versucht, die als politisch motiviert hinzustellen und damit sozusagen die Glaubwürdigkeit untergraben und die Unabhängigkeit von Justiz, zersetzt langsam aber sicher das Vertrauen einfach ins komplette System und das gucken die sich an.
Aber das funktioniert ja nur dann, diese Strategie, wenn sich die Parteien der Mitte auch von so rechten Parolen scheuchen lassen. Ne? Also wenn in diesem Fall die CDU, CSU, wenn die nicht erkennen, dass sie da Falschaufsagen aufsitzen. Also das muss man eigentlich doch von denen erwarten können, dass, sage ich mal, so Politiker und Würdenträger aus der Kirche, dass die da nicht mitmachen, wenn es um Hetze gegen Leute geht, oder? Also die können ja konservativ sein und bestimmte Positionen ablehnen, aber die können doch nicht bei dieser sich von dieser Hetze irgendwie so treiben lassen. Ne? Sonst spricht man doch diesen Hetzern vom Rand auch viel zu viel Macht zu, die sie eigentlich gar nicht haben, weil so viele sind es gar nicht. Also der Landesgruppenchef der CSU, Hoffmann, hat ja dann später auch gesagt, die Borsius Gersdorf, das ist eben keine linksradikale Aktivistin. Ja. Oder der Chef der Bischofskonferenz hat sich am Ende auch auf ihre Seite gestellt und die Debatte kritisiert. Also das heißt doch, wer mal kurz selber denkt und wer sich mit dieser Kandidatin dann wirklich beschäftigt hat, der kommt zu seiner Meinung, aber der fällt doch nicht auf so eine Kampagne rein.
Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sehen hier den Anfang von Einflussnahme dieser Art. Das muss nicht bei den Rechten alleine bleiben, aber bei dieser Methodik. So. Und das ist in den Staaten schon komplett normal, weil auch einfach die traditionellen Parteien, und das ist glaube ich auch noch so ein Punkt, die verstehen Social Media nicht.
In Deutschland?
Und, ja, in Deutschland. Mhm. Die haben da keinen Blick drauf, während die AfD beispielsweise auf TikTok schon komplett
zu Hause ist.
Die
Linke hat jetzt ein bisschen aufgeholt, aber die Parteien in der Mitte, die haben wir noch.
Haben da was zu lernen, ja.
Naja, jetzt ist erstmal Sommerpause im Parlament. Die Richter im Amt arbeiten einfach weiter. Ne? Also die Verfassungsrichter, die im Amt sind, arbeiten weiter, bis neue gefunden sind. Und wenn der Bundestag es auch nach der Sommerpause nicht schafft, dann muss der Bundesrat ran. Dann müssen es die Länder halt besser machen. So, und jetzt reden wir darüber, warum Männer eigentlich ständig und überall ihr T-Shirt ausziehen.
Aha.
Im Ernst. Männer ziehen sich an allen möglichen Stellen im Leben das T-Shirt aus, Frauen nicht. Das klingt jetzt erstmal so binsig, aber mir ist das in den vergangenen Wochen nochmal so krass aufgefallen, weil ich sehr viel joggen gegangen bin in Parks und so. Und nachdem ich da einmal einen Blick für bekommen habe, habe ich so viele Männer gesehen, die ohne T-Shirt laufen gehen, aber keine einzige Frau, die das oben ohne gemacht hätte. Und ich würde darüber gerne einmal sprechen. Also ja, das ist doch ein Thema.
Können wir machen. Ich war neulich mal bei einer Tanzveranstaltung, also schon öffentlich, aber in kleinerem Rahmen, also so ein bisschen wie Club, aber kleiner. Und da waren irgendwann auch so 5, 6 Typen, die sich das T-Shirt voller Freude ausgezogen haben und dann oben ohne getanzt haben. So.
Als wäre das die normalste Sache der Welt, dass Männer sich quasi überall obenrum freimachen dürfen, beim Sport, beim Tanzen, auf dem Konzert, im Stadion, auf dem Fahrrad. Aber Frauen leider nicht. Also warum ist das so? Warum bleibt das so und wo kommt das überhaupt her?
Können wir ja jetzt drüber reden.
Kennst du Julia Fritsche?
Nee.
Journalistin, die ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, dass der weibliche Nippel offenbar anders angesehen wird als der männliche Nippel. Oben ohne heißt das, weil, also in unserer Gesellschaft ist das ja so normal, oder? Wir sind so dran gewöhnt, dass die weibliche Brust anders eingeordnet wird als die männliche. Wir sind da so dran gewöhnt, dass uns das gar nicht mehr auffällt, dass es da irgendwie
ich vermute mal, dass uns vielleicht jetzt auch einige zuhören, die das vielleicht ein bisschen für so eine Phantomdiskussion halten.
Aber ist es nicht. Ist es nicht, wirklich nicht. Also kleines Beispiel vorweg von Julia Fritsche, die hatte mit dem SWR über das Thema weibliche Brust und männliche Brust gesprochen und so, ja, ich glaube so ein bisschen vorsätzlich naiv, um das rauszuarbeiten, folgendes Beispiel aus der Kletterhalle gebracht.
Ein anderes Beispiel wäre die Boulderhalle. Versetzen wir uns mal in die Boulderhalle. Max kann da oben ohne an der Kletterwand hängen, Anna muss ein Oberteil tragen. Das heißt also, Max hat hier einen Handlungsspielraum. Er kann selber entscheiden, er kann sein Shirt anlassen oder ausziehen. Über Anna entscheiden andere, also in dem Fall das Hauspersonal der Boulderhalle.
Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob jetzt nicht eigentlich viele Kletterhallen mittlerweile auch die Policy haben, dass Männer ihr T-Shirt anlassen müssen. Also wie zum Beispiel bei einigen Musikfestivals oder Clubs mittlerweile ist das ja auch so, dass sie da so Schilder hängen haben mit No Shirt, No Service. Habe ich es erstmal in England gesehen, aber der Grundgedanke ist ja deutlich geworden, der hier rauskommen soll. Männer haben die Freiheit zu sagen, Shirt an oder aus und Frauen haben das nicht, unabhängig von solchen Schildern.
Das ist doch verrückt.
Naja, also die weibliche Brust wird halt anders bewertet öffentlich als die männliche Brust. Also die weibliche Brust wird sexuell gelesen, die männliche nicht.
Ist ja noch viel verrückter.
Naja, es ist aber auch eher eine Konvention, als dass das festgeschrieben steht. Also ja, unsere Redakteurin Lena Petersen hat dazu ja mit ein paar Leuten gesprochen, um mal den Stand der Diskussion einzufangen. Unter anderem mit Soraya Da Costa Batista. Die ist Juristin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und Frau Da Costa Batista sagt, rein rechtlich dürfen nackte Frauenbrüste und nackte Männerbrüste gar keinen Unterschied machen.
Grundgesetz verbietet Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Und wenn wir dann das Ordnungsrecht anwenden, muss das auch diskriminierungsfrei angewendet werden. Das heißt, was natürlich nicht geht, ist, dass ich pauschal sage, Männer dürfen oberkörperfrei sein, Frauen dürfen nicht oberkörperfrei sein. In dieser Pauschalität würden wir dann gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen.
Also das bedeutet, Frauen können im Grunde genommen überall da genauso unsanktioniert oben ohne sein, wo Männer es das auch können. Also es gab noch in den vergangenen Jahren auch mehrere Präzedenzfälle, wo Frauen sich das explizit vor Gericht auch erstritten haben. Zum Beispiel hier in Berliner Schwimmbädern. Das ist also, wenn schon, dann eher eine Frage des gesellschaftlichen Umgangs und des Tabus, als dass es in erster Linie eine rechtliche Frage wäre.
Ich meine, dass es theoretisch rechtlich erlaubt ist, dass auch Frauen oben ohne Tennis spielen oder oben ohne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ist ja schön und gut, aber es ändert doch nichts an der Tatsache, dass Frauen das einfach nicht können, also in der Realität.
Können schon,
Mann, du bist echt, das ist doch spitz, finde ich.
Ich versuche nur genau zu sein, das ist ja wichtig hier bei dem Thema.
Also dadurch, dass die Brüste einer Frau allgemein sexuell gelesen werden, können sie sich in der Regel im Alltag nicht ausziehen, ohne Konsequenzen zu erleben, sagen wir mal. Vielleicht nicht juristischer Art, aber angestarrt zu werden, angelabert zu werden, kommentiert zu werden. Also lauf doch mal als Frau einfach so oben ohne durch den Park. Das wird doch kein Spaß.
Das ist doch genau das Argument vieler Männer, die gerne oben ohne sind, wo auch immer, die dann sagen, von mir aus können die Frauen das auch machen. Mich stört das überhaupt gar nicht. Habe ich zum Beispiel schon von Musikern auch gehört, die sich beim Gig gerne mal blank machen und in manchen Clubs ist das aber gar nicht gerne gesehen und und dann sagen die, hä, lass die Frauen das auch einfach machen. Und ganz ehrlich, auf gewisse Weise ist da auch was dran.
Naja, klar, wenn das so einfach gehen würde, dann wäre das natürlich das Allerbeste. Alle ziehen einfach aus oder an, was sie wollen und niemand hat dadurch irgendwelche negativen Konsequenzen zu befürchten, so. Klar. Aber es ist ja nicht so. Also solange die weibliche Brust vorrangig ja als was Sexuelles wahrgenommen wird, wird sich das doch nicht ändern, dass Frauen andere Konsequenzen da gesellschaftlich zu befürchten haben als Männer. Also ich finde, das ist entweder ignorant oder es ist naiv, wenn man sagt, wieso können Frauen doch auch machen? Können sie halt eben nicht oder zumindest nicht mehr. Es war nämlich, und das ist ganz interessant, wenn du da mal zurückschaust, es war nämlich gar nicht immer so in der Geschichte der Menschheit, dass die weiblichen Brüste irgendwie was Bemerkenswertes waren. Hier, Julia Fritsche nochmal aus dem SWR-Interview.
Weltweit, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, kann man sagen, dass eigentlich in vielen indigenen Kulturen, vor allem im warmen Klima, Nacktheit und auch nackte Oberkörper eigentlich die Norm waren und nicht problematisiert waren. Dass der weibliche Körper so tabuisiert wurde, das liegt vor allem an der Ausbreitung der großen monotheistischen Weltreligionen. Darin gilt der weibliche Körper als sündhaft.
Ja, das verstehe ich auch. Also, dass das eigentlich Quatsch ist, da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu machen. Wobei das ja eine biologische Tatsache ist, angeblich, dass Männer, heterosexuelle zumindest, auf Frauenbrüste tatsächlich reagieren. Also habe ich beim MDR gelesen, die sich da auf eine Studie aus den USA beziehen. Also beim Anschauen, beim Berühren, das ist eine biochemische Reaktion, die sich da messen ließ und die findet statt, egal wie jetzt gerade aktuell in diesem Jahrhundert die Benimmregeln sind. Und übrigens ist das nur, das ist auch interessant, nur beim Menschen so. Also in der Tierwelt gibt es das gar nicht, dass die Brüste irgendwie mit der Paarung oder Anbahnung oder sowas zu tun haben.
Weiß ich nicht. Ist das nicht am Ende auch für das männliche Gehirn eine Frage der Gewohnheit oder auch des Kontextes?
Keine Ahnung. Kann
man also wenn du am FKK-Strand bist oder in der Sauna und alle sind nackt, da denkt dein Gehirn doch auch nicht ständig, boah, geil. Also irgendwann sehen doch auch alle einfach gleich aus, wenn nur alle nackt sind oder nicht.
Ich meine, selbst wenn man sagt, weibliche Brüste sind schon irgendwie sexuell und Männer reagieren darauf. Also das männliche Gehirn, das ist doch nicht das Problem. Leute reagieren ja auf alles Mögliche, was sie attraktiv finden. Mit Gedanken, mit Endorphinen meinetwegen. Aber davon muss ich ja, und das ist das Ding, keine Handlung ableiten. Also ich bin ja nicht ausschließlich triebgesteuert als Mensch, als Mann, sondern vernunftbegabt, kann entscheiden, die Brüste dann halt auch einfach zu ignorieren.
Aber dieses selbst wenn heißt ja, vielleicht hat die Natur das doch einfach so eingerichtet und wir reißen uns zusammen, sind zivilisiert und stehen drüber. Mhm. Also das ist so ein bisschen gefährliches Argument, oder? Weil mit der Natur kannst du ja alles begründen und jeder setzt das Argument ein, so wie es gerade passt. Mhm. Da sind wir dann ja schnell weg von den Brüsten und bei noch größeren Themen. Da kommen dann so Aussagen zustande wie, ja, Frauen sind Männern per se unterlegen, ist halt Natur. Also ich weiß es nicht, wo sollen wir da hinkommen mit der Argumentation? Nein, ja.
So, aber um da nochmal drauf zurückzukommen, also Einigkeit besteht jetzt darin, dass Frauen sich eben nicht so einfach ausziehen können wie Männer, auch wenn es erlaubt wäre.
Ja.
Und dass die Moral, die dahinter steht, nicht mehr zeitgemäß ist, meinetwegen. Und dass es von Männern verlangt werden kann, soll, muss, Brüste sein zu lassen, die in der Öffentlichkeit einfach zu ignorieren, weil es sie nichts angeht. Das ist der Stand der Dinge jetzt.
Also unter uns beiden, jetzt, von mir aus sind wir uns da einig.
So, gut. Aber was ist dem Ganzen jetzt geholfen, wenn Männer ihre T-Shirts auch nicht mehr ausziehen und dann eben beide Geschlechter und alle dazwischen und drüber hinaus sich einer überholten Moral dann unterwerfen müssen? Also alle gemeinsam dann quasi sagen, na gut, jetzt akzeptieren wir das eben.
Naja, also geht es denn nicht erstens um Respekt den Frauen gegenüber, die das eben nicht können? Und dann ist es einfach respektvoller, nicht irgendwelche männlichen Privilegien auszuspielen, sondern stattdessen zu sagen, gut, wenn nicht alle Nippel frei sein können, dann sind halt gar keine frei, ja, auch meine nicht.
Ist
also
das nicht
alle,
am Ende
alle
dann
oder
einfach
keine?
Nur noch spießig und irgendwie endstirnig, wenn Männer jetzt grundsätzlich das T-Shirt anbehalten, statt dass wir sagen, lass doch mal gucken, wie wir nach und nach dafür sorgen, also wenn uns das so wichtig ist, dass Frauen auch völlig gefahrlos oben ohne gehen können. Also ich hätte so ein bisschen Sorge, dass das an alles so super prüde wird, gar nichts mehr, keine Haut mehr zeigen, weißt, alles verstecken so, weil wenn, weißt du?
Naja, wie gesagt, wenn nicht alle frei sein können, dann ist es doch eh keine echte Freiheit, oder? Und ich meine, du musst doch bei dem auch den Zusammenhang sehen, von wem wurden denn Moral und Gesetze gemacht, die weibliche Brust jetzt so sexualisieren und die so einordnen. Das wurde ja von Männern gemacht, hauptsächlich in den Kirchen, in den Religionsgemeinschaften, in der Politik. Das ist ja alles mega geprägt durch eine männliche Brille. Oder meinst du, dass Frauen auch so hysterisch auf andere Frauenbrüste reagieren würden? Also du kannst im Grunde genommen sagen, am Ende, auch es ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber sich in der Öffentlichkeit das Shirt vom Leib zu reißen, ist in letzter Konsequenz eine Art von männlicher Dominanzgeste.
Meinst du nach dem Motto, guck mal, was ich mir erlauben kann, oder?
Ja, und das kann man doch im Sinne einer Gleichberechtigung einfach lassen. Denn man muss doch nicht das T-Shirt ausziehen, oder? Solange wir so ein Klima haben, in dem Frauen das nicht auch einfach machen können.
Ey, wir müssen noch kurz über dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht zu den US-Todesdrohnen reden, die von Deutschland ausgesteuert werden. Das ist
nochmal Thema Bundesverfassungsgericht, weiß ich nicht.
Ja, aber es geht da um was ganz anderes als um die Besetzung. Und ich glaube, das wird hier nicht das letzte Mal sein, dass uns das beschäftigt. Also da kommen noch mehr Klagen bzw. Beschwerden, da bin ich mir total sicher, weil das Thema
ja,
einfach...
das glaube ich allerdings auch. Sag nochmal einmal für alle, für die, also, die es nicht genau mitbekommen haben.
2012, ein Einsatz einer bewaffneten Kampfdrohne der US-Armee im Jemen. Unterwegs eigentlich, um Mitglieder der Terrororganisation Al-Qaida zu töten. Das macht die Drohne auch. Tötet aber bei dem Einsatz auch zwei völlig Unschuldige. So, was hat Deutschland damit zu tun? Tja, die Drohne wurde von Deutschland aus gesteuert. Vom US-Stützpunkt in Ramstein in Rheinland-Pfalz.
Ja, beziehungsweise nicht gesteuert, sondern die Funksignale wurden, glaube ich, weitergeleitet, weil die wegen der Erdkrümmung nicht von den USA bis in den Jemen reichen. Also sie werden aus den USA gesteuert, aber in Ramstein sozusagen einmal weitergeleitet.
Ja, also ohne Ramstein geht es nicht. So. Und Angehörige dieser beiden Getöteten haben den Fall jetzt mit Hilfe von Menschenrechts-NGOs bis vor das Bundesverfassungsgericht gebracht, bis nach Karlsruhe, also als Verfassungsbeschwerde. Mhm. Und die argumentieren, die Angriffe der USA seien völkerrechtswidrig gewesen und ohne die US-Basis in Ramstein hätte der Angriff nicht durchgeführt werden können. Mhm. Und die Basis liegt nun mal in Deutschland. Also sei Deutschland mitverantwortlich für den Angriff und den Tod der Zivilisten. Das Bundesverfassungsgericht hat das aber nicht so gesehen.
Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die Verfassungsbeschwerde der beiden jemenitischen Beschwerdeführer im Ergebnis unbegründet ist.
Also Beschwerde abgewiesen. Aber... und jetzt wird es ein bisschen komplizierter im Juristensprech. Das Gericht hat auch festgestellt,
dass dem deutschen Staat ein allgemeiner Schutzauftrag dahingehend obliegt, den Schutz grundlegender Menschenrechte und der Kernnormen des humanitären Völkerrechts auch gegenüber Ausländern im Ausland zu wahren.
Und zwar vor allem dann, wenn es einen Bezug zur deutschen Staatsgewalt geben würde und es den begründeten Verdacht geben würde, dass systematisch Völkerrechtsverletzungen begangen werden würden. Also systematische Verletzungen sieht das Gericht bei den Drohneneinsätzen der Amerikaner in Jemen jetzt aber nicht. Deswegen Beschwerde abgewiesen. Kommen wir damit?
Ja, also übersetzt vielleicht, Deutschland kann das US-Militär nicht einfach machen lassen, wie es will, auf deutschem Boden. Wenn ein System dahinter steckt, was gegen universelle Rechte verstößt, dann muss Deutschland was machen oder das verhindern. So, aber das Gericht sagt jetzt, der Tod dieser beiden Zivilisten in diesem konkreten Fall sei nicht Folge eines systematischen Verstoßes gegen das Völkerrecht.
Ja, so. Aber also anders gedreht, wenn du mit so einer Klage das nächste Mal erfolgreich sein willst, dann musst du beweisen, dass die USA mit den Drohneneinsätzen systematisch gegen Völkerrecht verstoßen und dass die Bundesrepublik Teil davon ist, weil es eben über Ramstein passiert.
Also ich habe im Spiegel eine Analyse gelesen, die schreiben, dass das nicht ausgeschlossen ist, dass künftige Klagen da Erfolg haben könnten. Nicht zuletzt, weil sich die USA unter Trump an immer weniger Abkommen und universell Rechte gebunden fühlen und so, und das nächste Mal das Bundesverfassungsgericht möglicherweise anders entscheiden
könnte.
Sag ich
ja, da kommt noch was. Hier, was war das noch mit den Influencern, die jetzt die Steuerfahndung am Hals haben? Also das war doch so dick in den Boulevardmedien die letzte Woche.
Das war nicht nur da, also da haben auch Tagesschau, WDR, Stern, Süddeutsche, da haben alle möglichen haben darüber berichtet. Ja. Also man muss nur jetzt erstmal gucken, wie erfolgreich das wird. Also NRW, jetzt kurz im Hintergrund, hat eine eigene Taskforce gegründet bei der Steuerfahndung, die Millionen von Datensätzen auswerten, um Influencern auf die Steuerspur zu kommen. Mhm. Also die meinten, dass es da richtig große Fische geben würde. Jetzt nicht Leute, die ein paar Euro verdienen, weil sie eine Seife in die Kamera halten oder so, sondern Leute, die richtig Einnahmen haben, mehrere 10.000 Euro im Monat oder noch mehr und nichts versteuern. Und die kriegst du aber nur super schwer bisher. Mhm. Aber jetzt probieren die, also von der Steuerfahndung, halt neue Methoden aus, so haben die sich ausgedrückt, was auch immer das ist, um diese Finanzströme zurückzuverfolgen. Und sie sind sehr zuversichtlich, dass sie da einige dran kriegen werden. Und ich glaube, da flattern denen schon ein bisschen
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist interessant, finde ich. Also so ein bisschen so Leute, wie so Leute, die mit Krypto Geld verdienen. Und man sich dann auch fragt, so ja, wie versteuern die da eigentlich und ist das eigentlich alles sauber und so, weißt du?
Also ich würde mal sagen, es kommt auf den Einzelnen an und darauf, wie ernst man das Thema nimmt, oder? Ich glaube, wer seine Einnahmen vernünftig versteuern will, der kann das auch, wenn er das will.
Aber versteuern wir denn eigentlich alles sauber und vernünftig, was wir mit diesem Podcast verdienen? Wir Influencer, Herr Geschäftsführer Schröder?
Ja, jeden Cent. Vertrau mir.
Achso, eine Sache noch. Hier, die Frauen der deutschen Nationalmannschaft, Fußball, ja, sind im EM-Viertelfinale. Samstagabend geht's gegen Frankreich.
Ah, das wird schwer, aber nicht unmöglich.
Genau. Unsere Redakteurin war wie immer Lena Petersen vom RBB24 Inforadio und auch am Ende nochmal die Bitte an euch, wenn euch der Podcast gefällt und er nicht einfach nur in euren Ohren weitergelaufen ist, weil ihr vergessen habt auszuschalten, dann empfehlt uns doch bitte weiter, gebt uns ein Like, das hilft wirklich ungemein.
Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Polit-Talk, dann hört doch im Anschluss gerne mal in den Podcast.eu rein. Da geht es, klar, der Name sagt es schon, um Europa, um das, was in der EU politisch gerade diskutiert wird, was wichtig ist, jede Woche um spannende EU-Themen, über Insights aus Brüssel und auch darüber, wie EU-Politik, ohne dass wir es merken, unser aller Leben prägt. EU heißt der Podcast, findet ihr überall.
Tschüss, bis nächste Woche, sagen Christoph Schrag
und Hendrik Schröder.
Aber das letzte Wort hier haben niemals wir. Das letzte Wort hat immer ein Tier.
Heute der Berggorilla.
Warum das?
Ja, weil mich diese Typen ohne T-Shirts manchmal so an so einen Berggorilla erinnern. Die laufen da auch immer mit nackter Brust durch die Gegend und trommeln sich drauf rum.
Ja, aber immerhin, ist das nicht so, da laufen doch bei den Gorillas auch die Weibchen mit nackten Brüsten rum.
Ja, also man kann sagen, da ist der Gorilla eigentlich weiter als der Mensch.
Also diesbezüglich jedenfalls.
Tschüss.
Tschüss.
Jo!
Naja.
Ach.
Hm?
Wieso?
Ja. Oh, ich wollte mal so
zusammenpacken. Ist ganz schön stickig.
Ja, hast du das mitbekommen mit den Vogelspinnen am Zoll in Köln am Flughafen?
Vogelspinnen am Zoll?
Weil der Zoll hat in einem Kekspaket aus Vietnam Vogelspinnen gefunden.
Oh.
So 1500 Vogelspinnen.
Was?
Ja, in so kleinen Röhrchen, die zwischen den Keksen versteckt waren. Also Jungtiere waren das, also ne, ganz kleine, sonst kriegst du ja nicht 1500 in so ein Kekspaket, waren adressiert an einen Mann in Nordrhein-Westfalen. Was genau der damit wollte und wo die herkommen, weiß man nicht.
Ja.
Die Vermutung ist natürlich schon, dass die hier verkauft werden sollten. Ne? Viele haben aber den Flug gar nicht überlebt. Ey, du kannst diese Bilder mal googeln oder auch nicht. Also je nachdem, ob du das... Der Zoll hat da Fotos an die Presse rausgegeben, diese winzigen, haarigen Tierchen in zig so durchsichtigen Plastikröllchen.
Oh Gott, dann machst du, also wie heißt das? Arachnophobiker? Darfst aber nicht sein, wenn du beim Zoll arbeitest.
Spinnenphobie.
Wer hätte das gedacht?
Also der Zollsprecher meinte auch in diesem Pressestatement, die würden ja alles Mögliche finden an der Grenze oder am Flughafen. Aber 1500 Vogelspinnen, das sei jetzt auch für den Zoll echt mal eine ungewöhnliche Schmuggelladung gewesen.
Am Ende finden sie aber irgendwie alles. Ne?
Ja, aber was die Leute echt, was bestellen die sich 1500 Vogelspinnen in Vietnam?
Ja, wenn eine durchkommt, dann hat sich die Bestellung schon gelohnt.
So. Mal Pause, ich mach das hier zu Ende.
Alles klar. Na dann, ne?
Jo.
Bis gleich.
Ja.